Es schaffen am Ende des Tages 0,1% Tennisprofi zu werden. Es war bei mir irgendwie so ganz krass. Ich habe direkt gedacht so, ja, und ich bin die 0,1%. Irgendwann werde ich auch mal in Wimbledon stehen. Absolut unglaublicher Moment irgendwie, wo du dann durch die Tore kommst und über die Anlage läufst und so. Schaust dir das an und denkst, Wahnsinn, hier, das hast du dir jahrelang von Kind an immer im Fernsehen angeschaut. Das war noch krasser, als ich mir erträumt hatte. Ja. Die French Open waren dann unser zweites Grand Slam Turnier überhaupt, was wir zusammen gespielt haben. Und auf einmal stehst du im Finale auf Philippe Chatrier und verstehst die Welt nicht mehr. Sofort 4-0 Doppelbreak vorne und dann wirklich ist zum Schluss auf dem Gaspedal gewesen und an das Ding dann da gewonnen. Da hat sich in dem Moment wirklich so die ganze jahrelange harte Arbeit ausgezahlt. Und dann hat aber Kevin mir so ein bisschen die Entscheidung abgenommen. Er hatte mir einfach mitgeteilt, dass wir getrennte Wege gehen. Natürlich war es irgendwie nur schon eine gewisse Love-Story so im Tennis-Doppel. Es ist so ein bisschen vielleicht so, dass du hast eine Freundin und ein anderer Typ baggert deine Freundin irgendwie an. Deine Freundin geht dann mit dem neuen Typen irgendwie so, ne, und macht irgendwie Schluss und so. Ich würde einfach gern nochmal spielen und dann mal gucken, für was es reicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist Tennisprofi und French Open Gewinner Andy Mies. Andy gehört zu den erfolgreichsten deutschen Tennisspielern überhaupt. Er hat schon in Wimbledon gespielt, hat mit seinem Doppelpartner Kevin Kravitz zweimal in Folge in Paris den Grand Slam Titel geholt und damit was geschafft, was sogar Tennislegende Boris Becker als unmöglich bezeichnet hat. Wir sprechen über seinen steilen Weg nach oben, wie das ist, wenn man quasi über Nacht zu einem der gefeiertsten Tennisstars der Welt wird und wie sich das anfühlt, wenn die Fans auf einmal weg sind. Natürlich geht's dabei auch um die Trennung von seinem Doppelpartner Kravitz 2022, das Ende der gefühlt größten Love Story im Doppeltennis überhaupt und was das mit ihm persönlich, aber auch finanziell gemacht hat. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Andy Mies. Gibt es so eine erste große Tenniserinnerung, die du hast, so wenn du in deine Kindheit einmal zurückdenkst, so irgendwie ein Event, ein Spiel, das du gesehen hast, wo du dir dachtest, das ist ja fantastisch, ich will das auch machen?
Ja, ich habe tatsächlich als Kind Boris Becker geschaut in Wimbledon. Das ist so meine erste Erinnerung, ne, glaube ich, wie viele, ne? Wir haben der ganzen Familie haben wir Wimbledon geschaut. Bei uns zu Hause, ich saß irgendwie auf dem Teppich vor dem Fernseher und wollte quasi in den Bildschirm reinspringen. War die ganze Familie da, Freunde, Nachbarn und so, und wir haben geschaut und da habe ich weiß noch, Boris hat dann irgendwie verloren. Es war so 98, da war ich 8 Jahre alt, hatte irgendwie, ich weiß nicht mehr, welche Runde das war. Und dann habe ich zu meiner Familie gesagt, habe ich mich umgedreht, habe gesagt, irgendwann werde ich auch mal in Wimbledon stehen, ne? Und das ist dann zum Glück 20 Jahre später passiert. Crazy. Und habe dann die ganze Family eingeladen und so. Und dann, das war ein unglaublicher Moment einfach, ne? In dem Moment, ich habe mich dann, musste mich immer wieder kneifen zwischendurch, so, als ich auf dem Platz stand, ja, ne? Und dachte so, Wahnsinn, ich bin hier wirklich in Wimbledon, ne, wo ich als 8-Jähriger von geträumt habe, dass ich da irgendwann mal mitspiele. Ne?
Okay, also wenn du Boris Becker sozialisiert bist, dann keine weiteren Fragen mehr, was die Faszination für den Sport angeht. Was hat dich auf dem Weg zum Profi, würdest du sagen, so am meisten geprägt? Weil es gibt natürlich viele Kids, du hast ja damals auch schon gespielt, es gibt viele Kids, die Tennis spielen, aber es gibt dann schon nochmal einen Unterschied zu den Kids, die es dann auch schaffen, zum Beispiel ein College-Stipendium zu bekommen. Was war das in deiner Sozialisierung?
Ich erinnere mich wirklich an einen Moment, als wir im Verbandstraining waren, ne? Und ich war irgendwie so 11, 12 Jahre alt, ne? Und dann sagte der Verbandstrainer so zu allen Kindern, wir hatten so ein Tenniscamp in der Woche, ne? Und hat er gesagt, setzt euch mal alle hin, ne? Und dann meint er so, was glaubt ihr eigentlich, wie viele Kinder oder wie viele Tennisspieler generell es schaffen, irgendwann mal Tennisprofi zu werden, ne? Und irgendwer hat dann gesagt, keine Ahnung, 10%, 20%, keine Ahnung, ne? Und dann irgendwas, ne, als 10, 11, 12-Jähriger, dann weißt du, hast du keine Ahnung. Und dann sagt er dann irgendwann so, nee, es schaffen am Ende des Tages 0,1% Tennisprofi zu werden, ne? Und ich schaue so um mich rum, ne? Meine Freunde teilweise so hängende Köpfe und dann sagt mein Kumpel zu mir so, ja toll, dann können wir ja eigentlich direkt es sein lassen, so, ne? Und ich, es war bei mir irgendwie so ganz krass. Ich habe direkt gedacht so, ja, und ich bin die 0,1%. So, das war in dem Moment bei mir, ich weiß auch nicht, warum das so war, ne? Ich kann es dir nicht erklären, aber ich habe direkt gedacht, so, okay, aber wenn das ja irgendwie möglich ist, wenn das ja 0,1% schaffen oder 1% am Ende des Tages so, dann ist es ja möglich und dann, warum soll das für mich nicht auch möglich sein? So, das war irgendwie immer so mein, weiß ich nicht, so mein Ansatz, so, dass ich gesagt habe, wenn das irgendwer doch schafft, warum ich denn nicht, ne? Und das war ein krasser Moment so und ja, das beschreibt vielleicht so ein bisschen da teilweise mein Mindset von früh an schon irgendwie und keine Ahnung, ich habe ich weiß nicht, ich habe dann natürlich irgendwie hart trainiert, wie viele es tun. Ne? Ich hatte jetzt nie so das mega Wahnsinnstalent irgendwie so, aber also ich habe natürlich schon ein gewisses Talent mitgebracht.
Würde ich schon sagen, ja.
Aber war jetzt nicht so der Talentierteste, wo du auf Anhieb gesagt hast, so boah, der wird es auf jeden Fall, der ist ein absoluter Überflieger, der wird auf jeden Fall Profi. Ne? Ja. Ich hatte jetzt nie die schönste Technik und so, ne? Ich hatte jetzt nie wirklich die besten, hatte nicht das beste Ranking, die besten Resultate, aber ich glaube, dadurch, dass ich auch dann aussortiert wurde, irgendwie aus dem Verbandstraining damals, so mit 12 oder so, ne, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht für mich. Ne, ich glaube, das war sogar gut, weil das hat so meinen Ehrgeiz dann total geweckt irgendwie und zu sagen, so ich muss noch härter arbeiten. Ja. Ich es ist egal, ich schaff's trotzdem irgendwie, ne? Und hab dann quasi bei einem anderen Trainer, bei meinem langjährigen Trainer Dirk Hortian dann trainiert, bei dem ich von 12 bis 20 irgendwie gerade in dieser prägenden Zeit dann trainiert habe. Und wir haben einfach viel gespielt. Und da habe ich so diesen Spaß einfach entdeckt am Tennis so und nicht diesen Druck immer, ne? Du musst irgendwie eine gewisse Ranglistenposition haben oder so, sondern einfach Spaß am Sport, Spaß am Tennis und der Rest kommt von alleine. Ich war früher klein, schmächtig, so. Ich finde, da kannst du es manchmal gar nicht so direkt sagen, ne? Von der körperlichen Entwicklung, geistigen Entwicklung. Und ich bin, ja, vielleicht kann man sagen, so eher so ein Spätstarter gewesen. Ich war mit 18 noch nicht reif genug, mental und körperlich so, um Profi zu werden nach dem Abi, ne? Dann bin ich nochmal da habe ich ein Tennisstipendium bekommen in Amerika. Und habe da 4 Jahre studiert und Tennis gespielt und habe mich da echt nochmal super entwickelt und habe dann den Schritt gewagt auf die große Tour.
Wie wichtig war diese Extraschleife noch? Weil natürlich die Streber im Tennis, sage ich jetzt mal, die sind 18 und gehen gleich mit auf die Pro-Tour. Und du hast ja diese Schleife nochmal gedreht, wo ich mir aber denke, für einen 18-Jährigen, College in den USA, Poolpartys, so dieses typische Bild, so irgendwie Trichtersaufen und Bierpong mit den Frat Bros. Weiß ich jetzt nicht. Also man kann auf die Pro-Tour gehen, man kann aber auch dieses Leben erstmal leben. Wie war das für dich? Wie war es?
Ja klar, die Versuchung besteht natürlich immer, ne? Und ich meine, ich habe das erste Jahr, habe ich so versucht, wirklich so total diszipliniert zu sein und habe die Uni irgendwie durchgezogen und das Training und war nicht so viel weg mit dem Team und so abends und so und habe gemerkt irgendwie, meine Ergebnisse waren auch nicht so gut, weil ich war so zu versteift auf die Leistung. Ne? Hab gesagt, boah, ich muss jetzt hier mich beweisen und so. Und dann habe ich nach einem Jahr habe ich meine Taktik mal so ein bisschen geändert und habe gesagt, komm, ich muss das Ganze mal ein bisschen lockerer sehen. Ne? Das ist ganz wichtig, egal in welchem Bereich, ne? Aber auch gerade beim Sport, dass du so eine gewisse Lockerheit mitbringst.
Ohne
ne?
Spring Break Party keiner vor. Okay.
Genau. Und dann habe ich gesagt, komm, ich muss auch ab und zu mal mit dem Team rausgehen und feiern gehen, Spaß haben. Und komischerweise wurden dann meine Ergebnisse auch viel besser. Ich bin dann am Anfang irgendwie hinten in der Mannschaft gestartet und nach 2 Jahren war ich dann irgendwie ganz vorne und habe im Einzel dann vorne gespielt und im Doppel auch und dann so diese genötige Lockerheit gehabt, ne? Aber klar. Also der Coach hat uns dann extra, ich weiß noch, der hat dann Sonntagmorgen extra das Training um 8 Uhr angesetzt, weil er mal wusste, Samstagabend gehen wir wahrscheinlich steil und so. Es war uns dann trotzdem irgendwie egal. Und haben dann das Witzige war dann, wer das dann am besten faken kann, Sonntagmorgen um 8 im Matchtraining. So,
Ich bin fit.
Topfit, ja. es war schwierig manchmal, ja, aber war eine geile Zeit, war echt lustig.
Was ich bei dir unfassbar faszinierend finde, ist, du hast eine Sportart und mir fällt keine andere ein. Ich hab lange überlegt, du hast die als Einzelsportler gespielt, aber auch als Teamsportler. Du hast zwei sehr einzigartige Perspektiven darauf. Und jetzt ist ja der Tennis im Einzel schon so sehr verrufen, dass das eigentlich der Ego-Sport schlechthin ist. Du musst einfach eine Rampensau sein, so sagt man, um in diesem Sport bestehen zu können. Und auch diesen Kampfgeist haben, diesen Biss. Ist das ein Mindset, das du dir im Einzel auch zuordnen würdest?
Ja, wie du gesagt hast, du brauchst diesen absoluten Willen und dieses Ego, auch so ein bisschen egoistisch zu sein, das hilft dir auch im Einzel. Ne? Es ist auch wichtig im Einzelsport. Ne? Es ist ein Haifischbecken am Ende des Tages, ne? Und die halt ein bisschen egoistischer denken und sagen, ich will hier, komme was wolle, egal was, mit Ellbogen und ich will nach oben, die bringen es dann meist am weitesten. Es sei denn, du hast einfach so krasse Fähigkeiten, ich sag mal jetzt wie ein Alcaraz und ein Sinner irgendwie, die machen das auf die freundliche, nette Art und so, weil die einfach besser sind als der Rest, naja, so kann man sagen, ne? Aber aber auch die haben ein großes Ego, ne? Und das musst du auch haben. Und ich hatte das auch, als ich Einzel gespielt habe. Klar, du brauchst dieses selbstbewusste Auftreten, Brust raus. Du willst natürlich auch dem Gegner keine Schwäche zeigen auf dem Platz, ne? Aber ich habe bei mir immer so ein bisschen gemerkt, dass ich eigentlich eher ein Teamplayer bin. Das habe ich in Amerika dann so wirklich gemerkt, als wir dann dort 4 Jahre gespielt haben, mit dem Team unterwegs waren, waren 10 Leute und sind durch Amerika getourt und haben jede Woche Spiele gehabt und Doppel gespielt. Und wir mussten halt auch, unsere Teammates natürlich sollten wir anfeuern und viel Energie bringen auf den Platz und so. Und so dieses Doppel, ich habe dann da auch erst so richtig gelernt, Doppel zu spielen, weil vorher hatte ich keine großen Berührungspunkte so mit Doppel. In Deutschland spielst du halt immer Einzel und dann spielt man halt ja noch danach irgendwie so die Doppel. Und da fängst du halt mit den Doppeln an, deswegen war das Doppel sehr wichtig, ne? Und das habe ich da gelernt, und einfach im Team zu spielen, hat mir immer schon mega Spaß gemacht.
Bei dir war das ja das Knie, das Probleme gemacht hat, ne? Das dann diese Transition quasi eingeleitet hat, dass du dann vom Einzel ins Doppel gegangen bist. Jetzt schaue ich mir aber auch im Doppel so die Tourpläne an. Da bist du auch ganz gut ausgebucht, da bist du auch ganz gut unterwegs. So, ich meine, also klar, du hast nur die Hälfte, jetzt mal ganz dulli-mäßig gesagt, nur die Hälfte des Platzes zu bespielen. Mhm. Aber Reha-Programm ist das jetzt auch nicht.
Nee, absolut nicht. Nee, das Doppel ist auch viel athletischer geworden als noch vor Jahren, ne? Also ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Kevin Kravitz auf der Tour, dann, als wir so auf die ATP-Tour gekommen sind, 2018, da waren auch noch ein paar nicht ganz so fitte Spieler auf der Doppeltour, die irgendwie mit einer kleinen Plauze dann irgendwie auf dem Platz standen und so, ne? Und das war dann ein paar Jahre später gar nicht mehr der Fall. Also mittlerweile ist es auch so professionell alles und die sind so topfit, auch die Doppelspieler. Wenn man sich die Weltspitze mal alle anschaut, die sind alle top durchtrainiert, machen ihr Warm-up, ihr Cooldown, ihre Recovery, Physio, haben dann einen eigenen Physio, teilweise Athletiktrainer dabei und so. Also die haben dann auch, die teilen sich natürlich dann ihr Team, ne? Sind nicht ganz so viele Leute wie bei den Top-Einzelspielern, aber die Top-Doppelspieler haben auch ein Team um sich und sind alle wirklich echt sehr professionell. Und anders geht's auch nicht, weil sonst fällst du schnell zurück, ne? Und nee, klar, wie du sagst, du hast zwar die Hälfte des Platzes, aber trotzdem, es ist einfach ein anderes Spiel, ne? Es ist halt mehr so dieses Explosive nach vorne, nach dem Aufschlag schnell die ersten paar Antritte nach vorne, erster Volley an der T-Linie, vorne gut bewegen, eine Wand aufbauen, zusammen synchron sich zu bewegen, den Platz abzudecken, dem Gegner so den Low-Percentage-Shot, sagt man ja immer im Tennis, anzubieten, ne? So die schwierigen Bälle anzubieten, so ein Kurz-Cross-Passierball in den Doppelkorridor oder den Lob hinten, so, ne, dass man den so ein bisschen anbietet und ansonsten halt einfach dicht macht zusammen als Team. Und es ist sehr explosiv geworden, sehr spektakulär, auch gerade mit dieser I-Formation, und dann, es wird sehr viel gewechselt. Früher war ja so, okay, man spielt viel normal und deckt seine Seite ab. Heute ist so, ich schaue mir die Doppel an, und ich habe es ja selber jetzt lang gespielt. Es ist also vogelwild teilweise, also aber mit Taktik halt, ne? Aber du wechselst halt sehr viel.
Aber das ist der Punkt, vielleicht kannst du uns da mal abholen und uns das erklären, weil du kommst aus dem Einzel und bist so ein ego-getriebener Typ, der klar die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber du bist halt auch allein. Und auf einmal hast du da so einen anderen Arzt, der da auch noch irgendwie auf deinem Feld noch rumschlabuzelt oder irgendwie Zeug macht.
Ja.
Wie lange, weil du jetzt Kevin schon angesprochen hast, Kevin Kravitz, ihr wart der lange Doppelpartner, wie lange hat das gebraucht, bis ihr euch synchronisiert habt? Weil du musst ja wirklich, also eigentlich, du brauchst eine Hirnhälfte, er braucht die komplementäre andere, damit ihr zu einem Organismus werdet.
Ja, es war manchmal ist es Glückssache, ne, bei den Partnern auch, ne? Manchmal hast du einen Glückstreffer und es klappt sofort, manchmal braucht das eine gewisse Zeit, Anlaufzeit ist ja ganz normal. Boah, ne?
Hat sofort geklappt,
bei uns hat es irgendwie. Wissen wir bis heute nicht warum, hat es einfach direkt gut harmoniert, ne? Ja. Wir haben unser erstes Turnier zusammengespielt bei einem Challenger in Meerbusch damals.
Auch 2000, direkt gewonnen, oder?
2017, ja, haben wir direkt gewonnen auf Anhieb und hatten da ja direkt 4 Matches und so. Und es hat von Anfang an sofort geklickt, so, weil ich habe lieber auf der Einstandseite gespielt, Kevin lieber auf der Vorteilseite. Kevin hatte einen super Aufschlag, ich hatte ein super Netzspiel. Wir haben beide gut retourniert und haben uns da einfach gegenseitig so viel geholfen und waren sehr komplette Spieler, ne? ne, und sind beide mental stark, körperlich auch stark gewesen, sage ich. Heutzutage ein bisschen Probleme mit dem Knie, aber damals, wir waren sehr komplett so als Team und es hat halt sofort geklickt und erstes Turnier gespielt, direkt gewonnen. Ist immer ein guter Start und dann ging's schnell nach oben bei uns.
Guckt man sich da nicht gegenseitig an und denkt so, wo warst du denn mein Leben lang? So, was ist hier gerade passiert?
Ja, das war zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja die ersten 3 Jahre auf der Tour mit einem meiner besten Freunde, Oskar Otte, zusammengespielt. Ja. Er hatte dann sich aufs Einzel voll fokussiert oder hatte immer den Einzelfokus, war dann mit dem Doppel irgendwann zu viel Belastung und dann habe ich über den Sommer drei, vier Monate hatte ich wechselnde Partner und dann habe ich, und Kevin hat ja auch nebenbei, und da war es bei mir so, dann bin ich aufs Doppel gegangen in der Zeit oder kurz vorher schon und Kevin hatte noch Einzel gespielt und wir hatten beide viele wechselnde Partner im Sommer und haben uns natürlich auch auf Turnieren gesehen und haben gesagt, komm, lass uns doch auch mal eins zusammen spielen und haben wir direkt dann eins dann irgendwann ein paar Wochen später gespielt und dann haben wir gesagt, komm, das hat ja gut geklappt, spielen wir mal weiter und dann haben wir 4 Jahre zusammen gespielt.
Jetzt ist es es wirkt so, das ist so ein sehr fragiles Konstrukt in so einem Doppel, weil du bist ja die ganze Zeit aufeinander. Was ist das für eine Beziehung, die man hat? Ist das eine Freundschaft? Ist das so, wie man auf der Arbeit irgendwie so seine 1-2 Kumpels hat, mit denen man sich besser versteht, aber die man jetzt vielleicht mal auf ein Bierchen trifft, aber dann doch nicht mehr?
Ja, für uns persönlich war auch immer wichtig eigentlich, dass man sich menschlich auch versteht. Und mir persönlich ist es auch einfach sehr wichtig. Ne? Ich hatte, es gibt manche Teams, die sind dann irgendwie einfach Businesspartner, die treffen sich nur zum Training und für die Matches und ansonsten haben die eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Und mir war es immer wichtig, dass ich einen Doppelpartner habe, mit dem ich mich auch menschlich gut verstehe, mit dem ich gerne nach dem Spiel auch noch irgendwie abends dann in die Stadt gehe, was essen gehe, dass wir im Hotelzimmer, keine Ahnung, mal ein bisschen PlayStation spielen oder mal ins Kino gehen oder was auch immer. Man muss ja auch nicht den ganzen Tag miteinander abhängen, aber dass man so Sachen auch mal außerhalb vom Platz machen kann, ich glaube, das hilft dir auch am Ende für dein Spiel oder für den Erfolg dann als Team, ne? Weil man vertraut sich einfach mehr, man hat mehr Momente zusammen erlebt, ne? Und man kann sich dann halt auch mal in schwierigen Momenten auch mal einen Joke oder mal einen Joke machen oder auch mal was Schwieriges auch sagen, ne? Irgendwie in einem Grand Slam Halbfinale oder Finale konnten Kevin und ich uns dann einfach mal sagen, so, ey, Bro, ich bin gerade mega tight, hilf mir mal bitte ein bisschen mehr am Netz, weil ich spiele gerade keinen ersten Aufschlag rein, so, ne, hilf mir mal vorne oder lass mal mehr wechseln oder ich bin gerade total nervös oder mir geht's nicht gut oder so, weißt du, kannst dann über alles Mögliche reden und das hat uns, glaube ich, auch immer geholfen, auch in den großen Spielen, dass wir komplett offen waren, ne, mit der Kommunikation und oder auch einfach mal einen Joke gemacht haben, so, ey, schau dir mal den an im Publikum, der hat ja eine lustige Frisur oder was weiß ich, oder guck dir mal, ne, oder irgendwas, ja, ja. Ne, egal was es ist und ich glaube, das war so unser Geheimrezept, ne? Weil es gibt so viele gute Teams im Doppel und nicht nur im Tennis, auch in anderen Sportarten, ne? Aber ich glaube, wenn der Partner fast wie ein Bruder für einen ist, so, ja. Ne? Dann ist es, glaube ich, hilfreich, ne? Und hat uns auf jeden Fall geholfen, muss aber auch nicht immer sein. Es gab auch Nummer 1 der Welt, die irgendwie kein Wort miteinander geredet haben und nur gespielt haben. Das geht auch, ne? Aber für uns war das persönlich schon wichtig.
Das klingt richtig schön, weil ich, also zwischen Freundschaft und Arbeitskollege bist du jetzt quasi auf die, dass ihr schon fast Brüder wart, das ist ja nochmal eine ganz andere Beziehung. Das klingt sehr schön, wenn man so viel Zeit miteinander verbringen muss. Gab es trotzdem auch mal so Momente, weil, also auch mit meinen besten Freunden, wenn ich mit denen 24/7 zusammenhänge, irgendwann kann es auch mal kippen, wo man sich so denkt, so, nee, jetzt brauche ich auch mal bitte 5 Minuten für mich oder irgendeiner haut dann so einen Spruch raus und dann ist so, dann ist schwierig. Hattet ihr so Momente, wo ihr beide auf dem Court wart und eigentlich alles geben musstet, aber den anderen so angeguckt habt und euch schon dachtet so, boah, geh mir weg, Alter.
Ja, ich muss sagen, zum Glück hatten wir nicht wirklich viele Momente, wo wir uns irgendwie so wirklich auf den Sack gegangen sind. Ne? Klar, man hat mal so einen Moment, da, ich meine, man verbringt mehr Zeit mit dem Doppelpartner als mit der Freundin oder mit der Familie zu Hause. Ne? Man ist irgendwie 30 Wochen im Jahr gefühlt unterwegs, ne? Und verbringt einfach fast jede Minute miteinander. Deswegen ist es schon hilfreich, wenn man sich auch gut versteht, ne, und sich auch mal ehrlich sagen kann, so, ey, Bro, heute habe ich mal keinen Bock auf Dinner, ich mache Room Service und ich schaue ein bisschen Serie oder so, ich bin müde oder so, das konnten wir uns auch jederzeit sagen und so, ne, und klar gibt's mal so Momente, ne, ich meine, jeder hat seine Stärken und Schwächen, ne, wir haben auch natürlich unsere Macken gehabt, ich habe meine Macken, die anderen haben auch ihre Macken, so, ne, aber im Großen und Ganzen haben wir uns echt super verstanden und das war schon hilfreich, ne, für den Erfolg, auch den wir hatten im Doppel.
So groß der Erfolg war, so ein bisschen steht das Doppel ja immer im Schatten vom Einzel trotzdem. Und ist das, weil ich habe mir nicht so richtig einen Reim drauf machen können, denk mir so, okay, ihr teilt euch ja so ein bisschen die Geschichte immer, ne? Also es ist, die Last konzentriert sich nicht immer nur auf deine zwei Schultern, sondern es war dann eben verteilt. Mhm. Und dementsprechend ist ja auch die Heroisierung, wenn was richtig geil klappt, oder der gefallene Held, wenn es überhaupt nicht geklappt hat, so, das verteilt sich immer und verwäscht sich theoretisch, wenn man so in Sportgeschichten denkt. Glaubst du, das ist ein Grund, oder sonst hilf mir oder uns gerne mal auf die Sprünge, warum das, du hast eben nicht so diese eine Boris Becker-Story, diese eine Steffi Graf-Story, groß gesagt, sondern es ist immer eher die zwei halt.
Ja, ich meine, man muss dazu sagen, Doppel lief ja immer irgendwie so ein bisschen unterm Radar, ne? Wenn man sich die Geschichte, die Tradition des Tennis anschaut und so, dann kennt man ja eigentlich fast nur das Einzel, ne? Ich selber bin ja auch so aufgewachsen, habe immer, wie gesagt, Boris Becker geschaut, dann meine Idole Tommy Haas, Roger Federer und so. Und Doppel wurde ja eigentlich auch nie übertragen, so, ne, im Fernsehen und so, ne? Wir haben es dann irgendwie geschafft, so einen kleinen Doppel oder so einen Doppelhype auszulösen mit dem French Open Sieg, wo dann auch unsere Matches bei den Grand Slams dann übertragen wurden und wo man auch mal Doppel im Fernsehen gesehen hat, ne? Aber Einzel war schon immer irgendwie erste Geige und ist auch völlig okay. Ich habe auch wegen dem Einzel angefangen mit Tennis, ne? Ja. Und Doppel kam dann halt später, so mit Mitte 20, wegen meiner Knie-OP, die ich damals hatte, und habe mich dann darauf spezialisiert. Aber es ist ja trotzdem eine schöne Möglichkeit, trotzdem seine Träume zu verfolgen, ne? Auch wenn es dann vielleicht mal im Einzel nicht klappt, wenn man das Level nicht hat oder durch eine Verletzung, dass man im Doppel auch auf die ganz große Tour kommt und auch mal Wimbledon spielen kann, French Open spielen kann und so, ne? Und ja, klar, am Ende hältst du die Trophäe zu zweit in die Höhe und ist aber, glaube ich, genauso schön, als wenn du es alleine machst, oder vielleicht fast sogar noch schöner, weil du es mit deinem besten Kumpel irgendwie teilst, ne?
Ich finde es ehrlich und cool, dass du das ansprichst, dass ja, Einzel ist halt einfach das Größere, so in der Wahrnehmung. Und auch dein ausgerufenes Ziel war es am Anfang natürlich in die Top 100 im Einzel zu kommen. Und ich glaube, 2014 habe ich mal nachgeschaut, das war, glaube ich, deine Bestwertung, war irgendwie 781. Und dann weißt du halt auch, okay, das plus noch Verletzung wird schwierig. Hast du das Gefühl, trotzdem retrospektiv da irgendwie was liegen gelassen zu haben, was verpasst zu haben, oder eben gerade nicht, weil durchs Doppel haben sich dir ja Möglichkeiten eröffnet, die du sonst wahrscheinlich, ehrlicherweise, bei aller Liebe, aber nie gehabt hättest.
Ja, ist ein guter Punkt, ne? Ich habe natürlich auch, ich denke mir heute noch manchmal so, hey, wenn die Knieverletzung nicht gewesen wäre mit im College, habe ich in meinem letzten Jahr in Amerika, habe ich mir den Außenmeniskus angerissen, während der Saison, kurz bevor ich Profi geworden bin, 3 Monate vorher oder so, ne, in meiner letzten Saison drüben, habe ich Schmerzen gehabt im Knie und habe dann weitergespielt, waren mitten in der Saison, Coach hat mich nicht pausieren lassen, immer nur Eis drauf und weiter Vollgas, so, ne, und dann bin ich zurückgekommen und wollte dann natürlich nach 4 Jahren endlich Profi werden, ne, kam dann mit dieser Knieverletzung nach Hause und es war schon alles geplant, mein Turnierkalender war geplant, die Bundesliga Saison war geplant und so, und ich habe das dann natürlich alles durchgezogen, aber mit Schmerzen, und habe dann halt irgendwann, also ich hatte das Gefühl, so jetzt auch im Nachhinein, ich hatte nie wirklich die Möglichkeit, mal gesund und fit es im Einzel zu probieren, weil ich kam zurück und hab sofort mein Spiel umstellen müssen, weil ich nicht mehr so gut laufen konnte wie davor und musste auf kurze Ballwechsel gehen, viel nach vorne, den Weg nach vorne ans Netz gesucht und so, Ballwechsel verkürzt, Stops gespielt, so, hab versucht, das Spiel zu zerstören, damit ich nicht über lange Ballwechsel gehen muss und so, und hab dann halt einfach gemerkt, okay, es wird schwierig mit dem Knie, wurde dann anderthalb Jahre später operiert am Knie mit einem Knorpelschaden, weil ich halt weitergespielt habe, habe ich mir den Knorpel auch noch kaputt gemacht. Und dann war ich erstmal fast ein Jahr raus, so, ne? Und da stand ich halt mit diesem anderen Spiel irgendwie so 781, aber konnte gar nicht mehr hundertprozentig laufen. Das ist keine Ausrede, das war tatsächlich so. Und hab mich natürlich auch immer wieder gefragt, so, ey, wie weit hätte ich es vielleicht schaffen können im Einzel, ne? Aber ich glaube, ja, ich habe ja immer das Ziel gehabt, Top 100 im Einzel zu kommen oder Top 30 im Doppel. Ne? Ja. Und als ich dann gemerkt habe, mit dem Knie werde ich das nicht schaffen im Einzel, und ich wollte auch nicht, wie viele andere, so jahrelang zwischen 300 und 500 irgendwie rumkrebsen auf der Challenger-Tour. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich modifiziere meinen Traum so ein bisschen, ne, und sage, okay, dann möchte ich halt in die Top 30 im Doppel kommen. Und da bin ich natürlich schon auch irgendwie, war vielleicht Fluch und Segen zugleich, die Verletzung. Mhm. Ne? Dass ich gesagt, okay, ich muss den einen Traum begraben im Einzel, aber der andere Traum lebt ja noch, ne? Und da gehe ich voll drauf, ja, und den will ich unbedingt schaffen, und bin echt glücklich, wie das natürlich gelaufen ist, dass ich mir den Traum erfüllen konnte und in die Top 10 auch kommen konnte dann im Doppel. Und ja, also ist alles gut. War vielleicht so Schicksal irgendwie, ja, aber alles gut, so wie es gelaufen ist.
Ich will dich da auch um Gottes Willen unter gar keinen Scheffel stellen oder sonst, nee, weil im Doppel lief es ja geisteskrank vor. Ja, das war ja der Wahnsinn. So, da hast du es ja auch, du hast schon angestellt, nach Wimbledon geschafft. Und bei Wimbledon denke ich mir, okay, das ist der Olymp. Ja, das ist der Olymp im Tennis. Mhm. Und du hast es angesprochen, deine erste Prägung war Boris Becker bei Wimbledon. Und das ist ja so ein Kindheitstraum auch. Mhm. Wenn man so lange darauf hinarbeitet und man sich immer denkt, da möchte ich hin, dann kann man, wenn man dann da ist, auch unfassbar enttäuscht werden, wenn es nicht so ist, wie man sich das immer vorgestellt hat. Mhm. Weißt du noch, wie du es dir vorgestellt hast und wie es dann war, als du wortwörtlich durch diese Tür quasi durchgegangen bist und dann drin standst?
Also Wimbledon war noch viel krasser, als ich mir je erträumt hätte, muss ich ehrlich sagen. Also wir hatten die Quali gespielt in Roehampton. Das war das einzige Grand Slam, was eine Doppel-Quali angeboten hat von allen vier. Ne? Und wir wären von unserem Ranking her nicht ins Wimbledon-Hauptfeld gekommen. Wir sind dann zum Glück über die Quali in Roehampton, was auf einem Cricket-Field gespielt wurde. Ne? War ein Platz nach dem anderen auf so einem großen Cricket-Field mit Linien, mit der Kreide gezogen irgendwie. Und dann haben wir da zwei Quali-Runden gewonnen und kamen dann eine Woche später nach Wimbledon. Ne? Und das war ein absolut unglaublicher Moment irgendwie, wo du dann durch die Tore kommst und über die Anlage läufst und so mit der Familie, mit dem Trainer, mit allen so, und schaust dir das an und denkst so, Wahnsinn, hier, das hast du dir jahrelang von Kind an immer im Fernsehen angeschaut, und diese, du riechst förmlich so diese Tradition, ne, und die Geschichte von Wimbledon, und alles ist perfekt organisiert, es ist so sauber, die Anlage, ne, alles in grün, alles in weiß gekleidet, es ist so edel dort, ja, und ja, geil. Es war noch krasser, als ich mir erträumt hatte, ja.
Ich finde das so schön, du erzählst es und man freut sich automatisch, auch als Nicht-Tennisspieler, sofort für dich mit. Ein Jahr später, also das war ja dann wirklich, da ist ja so ein Dominostein nach dem anderen dann umgekippt für euch. Ein Jahr später habt ihr in Paris French Open Grand Slam gewonnen. Kramis. Ihr zwei, das Power-Couple des deutschen Doppels. Was hat da ineinander gepasst?
Also erstmal waren wir einfach nur total froh, irgendwie bei den French Open dabei zu sein, ne? Weil wir sind durch die Quali, wie gesagt, in Wimbledon ins Hauptfeld gekommen, haben im Achtelfinale mit Matchbällen gegen die späteren Sieger verloren, gegen Mike Bryan und Jack Sock, und haben dann gemerkt, so nach 4 Stunden irgendwie im fünften Satz, und haben gemerkt, klar, wir waren enttäuscht, aber haben auch gemerkt, hey, da ist echt was möglich für uns im Doppel, ne? Und wir wussten, wir hatten ein gutes Level, aber uns war nicht klar, dass wir schon so nah dran eigentlich waren an der Weltspitze, weil da standen wir so knapp in den ersten 100 im Doppel, ne? Ich sag mal so beide um die 95, und da haben wir schon gemerkt, boah, ich glaube, es ist echt viel möglich, ne? Und unser Ziel war es dann auch, in die Top 10 im Doppel zu kommen, ne? Und vielleicht auch mal irgendwann ein Grand Slam Turnier zu gewinnen, ne? Also wir hatten, als Kevin und ich angefangen haben, zusammen zu spielen, hatten wir mehrere Ziele. Ne? Wir haben gesagt, wir möchten über die nächsten Jahre, wir möchten mal in die Top 10 im Doppel kommen, möchten ein Grand Slam Turnier gewinnen, wir möchten Davis Cup für Deutschland spielen, möchten ATP Turniere gewinnen, und wir möchten mal zu der WM, zu den besten 8 Teams des Jahres nach. Das alles haben wir dann in der ersten Saison geschafft, ne? In unserer Durchbruchssaison 2019 haben wir dann die French Open gewonnen. Dann waren wir kurz danach in den Top 10 der Welt. Dann wurden wir fürs deutsche Davis Cup Team berufen, haben Davis Cup gespielt, waren dann mit dem Grand Slam Sieg für die Top 8 der Welt qualifiziert, waren am Ende in der O2 Arena in London, haben wir dann gespielt, wo die besten 8 Einzelspieler und besten 8 Doppelspieler sind. War ein unglaubliches Erlebnis einfach, ne? Und Und all unsere Ziele, die wir uns gesteckt hatten am Anfang unserer Partnerschaft, also hatten wir in der ersten Saison erreicht, so, ne? Und das war schon irgendwie krass, weil das vielleicht im Nachhinein denke ich manchmal so, vielleicht ging das manchmal sogar eher ein Ticken zu schnell irgendwie, ne? Weil danach kam natürlich auch so ein gewisser Druck dazu, ne? Auf einmal, ne? Wir kamen dann zu den French Open, wie gesagt, um zurück zum Thema zu kommen, wir haben einfach befreit aufgespielt, ne? Wir waren einfach froh, überhaupt dabei zu sein, ne? In Wimbledon kamen wir durch die Quali durch, dann US Open und Australian Open. Danach sind wir aufgrund unseres Rankings nicht reingekommen. Und die French Open waren dann unser zweites Grand Slam Turnier überhaupt, was wir zusammengespielt haben. Und das haben wir gleich gewonnen, ne? Und wir haben uns dann, wir waren überhaupt erstmal froh, dabei zu sein, waren wie so kleine Jungs irgendwie bei Toys R Us oder so, weißt du, so, und dann so, so geil, ja, ist ja. Das cool hier, und den ganzen Tag auf der Anlage gehangen, Matches geschaut, Djokovic geschaut, Nadal, Federer und so, alle angeschaut, und irgendwann mein Trainer so abends um 10 Uhr so, Andi, komm jetzt mal runter von der Anlage, du, wir haben morgen Spiel und so, und ich so, nein, ich will nicht von der Anlage,
ich will noch nicht nach Hause,
ich will nur fünf Minuten hier das Spiel gucken auf dem Center Court und so. Wir haben dann als Spieler manchmal auch Tickets bekommen für den Center Court und so, und ich habe zwei Wochen, es war unglaublich im Nachhinein. Wir waren zwei Wochen in Paris da und ich war gefühlt von morgens bis abends auf der Anlage, im Nachhinein völlig bekloppt eigentlich, wie viel Energie das zieht, aber mir hat das irgendwie, oder uns hat das so viel Energie gegeben, einfach weil wir so glücklich waren, dort zu sein, ne? Und haben uns dann irgendwie so von Runde zu Runde in so einen Rausch gespielt, ne? Erste Runde gewonnen, ey cool, zweite Runde auch gewonnen, ey, dritte Runde, ne? Wie in Wimbledon vor ein paar Monaten. Und vielleicht können wir noch einen Schritt weiterkommen, ne? Und dann dritte Runde gewonnen gegen ein top gesetztes Team. Ich glaube, die waren drei oder vier gesetzt. Und dann waren wir das erste Mal im Viertelfinale. Und das war für uns schon so krass, ein Schritt weiter als Wimbledon, ne? Und das alles, was jetzt kam, war einfach nur noch Bonus, ne? Und deswegen haben wir einfach befreit aufgespielt, Viertelfinale gewonnen, 7-6 im dritten Satz, auch durch so enge Matches durchgekommen. Dann Halbfinale gewonnen. Und auf einmal stehst du im Finale auf Philippe Chatrier und kannst, verstehst die Welt nicht mehr, ne? Irgendwie, warum eigentlich? Und das, wie schnell das jetzt irgendwie alles ging, ne? Und spielst dann da das Finale und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das einfach genauso angehen wie die letzten Matches auch. Warum jetzt im Finale was Besonderes machen oder so, ne? Wir machen einfach wieder unser Ding. Mhm. Wir spielen wieder befreit auf, entspannt, brauchen jetzt nicht nervös werden, ne? Wir spielen gegen zwei Franzosen, die viel nervöser sein werden als wir, weil die haben den Druck, die spielen hier zu Hause, die wollen es unbedingt, für die Franzosen sind ja die French Open wie so eine Religion fast schon, so, ne? Und da haben wir den echt direkt von Anfang an irgendwie den Schneid abgekauft. Sofort 4-0 Doppelbreak vorne und dann wirklich bis zum Schluss auf dem Gaspedal gewesen und haben das Ding dann da gewonnen, ne? Und da hat sich in dem Moment wirklich so die ganze jahrelange harte Arbeit ausgezahlt dann.
Schön. Was hat sich danach für euch verändert? Weil du hast ja gesagt, das war ja irgendwie so wie der große Aufschlag. Nicht nur zu dem Sieg, sondern dann ist das alles so hintereinander weggepurzelt. Was hat sich in deinem Leben, aber auch im Umgang mit dir verändert? Weil auf einmal sind natürlich alle Medien auf einem. Auf einmal kriegst du einen roten Teppich ausgerollt. Verändert sich ja schon einiges, oder?
Ja, es hat sich einiges verändert, ne? Auch so in der Wahrnehmung und so. Wir sind eine Woche später nach Halle zu den Terra Wortmann Open dann, Halle Westfalen. Und ich weiß noch, da sagte der Turnierdirektor dann zu uns bei der Begrüßung so, hey, ihr seid die Zugpferde des Turniers mit Roger Federer und Alexander Zverev, ne? Und
ihr Kleiner spielt, hatten wir's nicht.
So, und ihr spielt jedes Match, Match of the Day nach Federer oder Zverev auf dem Center Court, so die Woche, ne? Ja, und wir direkt so, und dann hatten wir dann Empfang auf der Bühne mit 300-400 Leuten, die uns zugejubelt haben nach dem Grand Slam League. Wir sind dann zum Trainingsplatz am nächsten Tag und, kam kaum durch und so, weil Leute mussten mit eigenem Bodyguard auf einmal über die Anlage laufen und so. Das war völlig verkehrte Welt für uns, ne? Weil als Doppelspieler läufst du ja immer, wie gesagt, so ein bisschen unerkannter, ne? Und die Leute kannten einen eigentlich wirklich. Und auf einmal mit diesem French Open Sieg auf einem Schlag war alles anders, ne? Und die Leute, vor allem in Deutschland, hat das ja so einen kleinen Doppelboom ausgelöst und die Leute hatten auf einmal viel mehr Bock auf Doppel und wir waren auch irgendwie noch so eine coole, witzige Combo, so, weißt du, so der ich als Rheinländer irgendwie und Kevin als Oberfranke irgendwie aus Coburg. Ich weiß nicht, wir haben uns auch irgendwie echt cool ergänzt, auch so von den Typen. Ich eher extrovertiert, Kevin eher introvertiert. Und einfach, wir haben uns gut ergänzt, ne? Und das hat ganz gut harmoniert. Und dann ja, war das echt krass, was dann alles in kurzer Zeit auf uns eingeprasselt ist. So auf einmal Pressekonferenzen, Medienrummel, Interviews, Fernsehauftritte, ZDF Sportstudio auf die Torwand geschossen da und so. Und dann auf einmal irgendwie, ne, in Fernsehsendungen, weiß ich nicht, immer wieder mal Auftritte und so. Da denkst du schon krass, was das für Auswirkungen hat. Ne? Und, aber auch gleichzeitig kommt dann natürlich auch so ein gewisser Druck dazu oder auch eine eigene Erwartungshaltung, die sich steigert, weil wir sind dann, ich weiß noch, wir sind dann nach den French Open, war ja dann die Rasensaison, ne? Wir haben ja dann Halle gespielt, noch ein Rasenturnier und dann Wimbledon und wir haben direkt mal dreimal in der ersten Runde verloren, weil wir mit einer ganz anderen Erwartungshaltung jetzt ins Turnier gegangen sind, ne? Bei den French Open noch so, ach, wir sind froh dabei zu sein, schauen wir mal, was passiert und auf einmal so, okay, wir sind Top-Favorit bei jedem Turnier, wo wir jetzt antreten, sind wir mit gehören wir zu einem Favoritenkreis auf den Turniersieg, ne? Und damit erstmal klarzukommen innerhalb so kurzer Zeit, das war echt schwierig. Das war eine große Herausforderung für uns damals, ne? Und hat ein bisschen gedauert, aber dann haben wir dann auch die Kurve wieder bekommen. Aber es hat ein paar Wochen, ein paar Monate gedauert, ne?
War das dann was Gutes oder was Schlechtes, dass danach so diese Geisterturniere kamen? Weil dann kam ja Corona und dann würde ich mir denken, boah, jetzt ist eigentlich Fame gerade wirklich eine Bitch, wenn ich so angefixt bin und jeder will was von mir und das ganze hier Center Court steht für mich auf und ist total interessiert an mir und auf einmal macht's einmal Klick und nichts geht mehr und du bist dann ein Jahr später bei den French Open wieder und guckst dich einmal um und da siehst du drei Menschen. Aber also das stelle ich mir, würde ich mir nervig vorstellen, wenn aber so viel Druck davor drauf war. Kann das ja auch was sein, wo du merkst, okay, vielleicht kann ich jetzt endlich mal durchatmen und einfach wieder nur mein Spiel machen.
Ja, ja, vielleicht ist da, vielleicht hat uns das irgendwo auch ein bisschen geholfen, wobei eigentlich Kevin und ich eigentlich immer unser bestes Tennis gespielt haben, umso voller die Hütte irgendwie war. Ja, okay. Ne? Wir haben immer gerne vor großen, vor großem Publikum gespielt, auf Center Courts der Welt, ne, auf der, so, und wir haben dann, wie gesagt, eben einen kleinen Dämpfer dann gehabt auch in der Rasensaison, aber wir haben danach bei den US Open auch das Halbfinale erreicht und so, was echt auch ein großer Erfolg war. Dann, wie gesagt, Davis Cup gespielt für Deutschland, dann ATP Finals dabei gewesen, dann und so. Und dann, ja, dann war der Start ins neue Jahr 2020 und haben dann in Australien leider früh verloren und dann kam Corona irgendwie, ne? Und dann war erstmal 6 Monate Turnierpause, ne? Aus dem Nichts war vorbei die Saison, ne? Und dann ging es weiter dann irgendwann im August 2020 und mit wenig Zuschauern, also erstmal mit gar keinen und dann, ich weiß noch, im Oktober, die French Open wurden dann verschoben, ne, von Ende Mai auf Oktober und wir haben dann irgendwie bei relativ kühlen Temperaturen gespielt und ich weiß noch, im Finale, also es waren natürlich in den ersten Runden kaum Zuschauer da, ne, irgendwie nur Medienleute und so ein paar, die Angehörigen der Spieler und so. Und vielleicht hat uns das auch ein bisschen geholfen dann am Anfang, weil ich weiß noch, in der ersten Runde haben wir großen Druck verspürt, als Titelverteidiger dort anzutreten. Und wir sind dann durch die erste Runde gekommen und wir waren beide sehr nervös. Ne? Ich weiß noch, vor allem ich persönlich war sehr nervös in der ersten Runde, habe großen Druck verspürt. Ne? Und dann haben wir dann habe ich mir gesagt, okay, so bringt das hier gar nichts, hier so zu spielen, dann verlieren wir in der zweiten Runde. Wenn du jetzt irgendwie die Hose voll hast und so, dann kannst du direkt nach Hause fahren. So, ne? Und so habe ich mir das dann nochmal klar gemacht, ne, dass es so nicht geht. Und dann haben wir uns auch von der zweiten Runde an wieder in irgendwie so einen Rausch gespielt. Man muss ja sagen, da hatten wir auch ein bisschen Glück, weil in der dritten Runde haben wir 3 Matchbälle abgewehrt, im dritten Satz, weiß ich noch. Und da saßen wir danach auf der Bank und haben schon gesagt, hey, Kevin und ich haben uns angeschaut und haben gesagt, ey, wir waren jetzt gerade schon 3-mal auf der Autobahn, ne? Und eigentlich müssten wir schon zu Hause sein, ne? Und wir haben jetzt nochmal die Chance bekommen und spielen morgen Viertelfinale bei den French Open, ne? So, ey, und irgendwie hat sich das dann auch wieder so wie Bonus für uns angefühlt. Wir waren eigentlich schon zu Hause. Und dann haben wir unser bestes Tennis gespielt, haben wieder befreit aufgespielt, haben dann Viertelfinale, Halbfinale und Finale in 2 Sätzen gewonnen und dann sind wir wieder im Finale da eingelaufen und da waren, glaube ich, dann 1000 Zuschauer erlaubt, aber halt mit Abstand und so. Ja, also ein paar Zuschauer waren da, so in den Unterrängen und die Familien und so und Coach, aber mehr nicht, ne? Aber ja, es war schon echt strange und merkwürdig, ne? Weil es war, wir mussten dieselbe Leistung vollbringen, aber halt vor weniger Zuschauern. Es war dann auch stark reduziertes Preisgeld am Ende des Tages so, ne? Und aber die Leistung ist ja trotzdem nicht zu schmälern. Es war trotzdem wieder ein 2. French Open Sieg, der manchmal noch krasser irgendwie war für uns als der erste, so, weil der erste war schon echt unglaublich und dann der zweite war so, hey, Moment mal, was denn jetzt passiert, ne, wenn das Ding echt verteidigt.
Warum Paris? Weil man könnte jetzt natürlich sagen, klar, einziges Grand Slam Turnier auf Sand, so, und natürlich hat der Untergrund auch immer einen großen Einfluss, aber irgendwie, ich will es uns nicht ganz so einfach machen, dass man einfach sagt, ja, weil halt Sand, so, fertig. Ist das irgendwie auch Glück oder Momentum oder einfach, keine Ahnung, ist da was Besonderes im Wasser drin in Paris, dass du nochmal mehr Stoff geben kannst? So, was ist es?
Ich kann es dir bis heute nicht wirklich sagen. Ne? Okay. Irgendwie dieser Ort, der hatte für uns irgendwie sowas Magisches. Mhm. Ne? Irgendwie, wir sind da auch durch die Tore bei den French Open, ne, und in Roland Garros dann haben wir dann aufgeschlagen und ich weiß nicht, klar, wie du sagst, ich glaube, dadurch, dass wir auf Sand aufgewachsen sind, ne, in Deutschland wächst ja oft auf der roten Asche auf und im Winter irgendwie auf Teppichböden damals noch, heute ist es mehr Hartplatz, aber dadurch fühlen wir uns natürlich schon sehr wohl auf Sand, ne, das kommt dazu. Dann das Zweite ist einfach, dass wir halt einfach sehr eingespielt waren, natürlich wie andere Teams auch, aber dass wir, glaube ich, ein cooles Mindset hatten, ne, für die großen Erfolge, dass wir gesagt haben, wir wollen natürlich Gas geben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Spaß haben bei dem Ganzen, ne, weil es ist, die Tour ist ernst genug, das Leben ist ernst genug, ne, und der Spaß muss trotzdem immer da sein, so, ne, und das war uns immer wichtig und den haben wir dann auch ab und zu verloren natürlich und wir haben uns auch immer gegenseitig immer wieder dran erinnert, so, hey, wir sind zu verkrampft, wir wollen es zu sehr und wollen es erzwingen, lass uns mal wieder ein bisschen lockerer werden, ein bisschen Spaß haben und dann kamen die Erfolge irgendwie mal automatisch, ne?
Stimmt es, dass sich Boris Becker auch hin und wieder bei euch gemeldet hat und irgendwie gesagt hat, Jungs, das müsst ihr so machen, das müsst ihr so machen?
Ja, wir hatten dann das erste Mal, weiß ich noch, haben wir Boris Becker dann irgendwie so richtig wahrgenommen, als wir das Halbfinale erreicht hatten, kamen wir ins Eurosportstudio und Boris war da als Experte und dann haben wir mit ihm gesprochen und er hat uns natürlich dann auch viel Glück gewünscht fürs Halbfinale, fürs Finale. Im Finale haben wir ihn dann wieder gesehen und zwischendurch mal, weiß ich noch, am Tag vorm Finale waren wir im Physioraum und Boris hatte sich auch behandeln lassen und dann hat er uns nochmal gesagt, so, hey Jungs, ne, weiter Gas geben jetzt im Finale bleibt da dran und jetzt nicht aufhören, ne? Ein Schritt ist noch zu gehen, ne? Und weiter mutig draufgehen, ne? Nicht zurückziehen. Irgendwie sowas, so mutig sein weiter Gas geben, hat er uns irgendwie gesagt, ne? Und das war schon natürlich cool, ne? Von der absoluten deutschen Tennislegende dann nochmal ein paar motivierende Worte mitzukriegen vorm Finale irgendwie einen Tag vorher. Und das haben wir dann auch perfekt umgesetzt, so, ne? Was wir uns auch vorgenommen hatten und was er uns auch nochmal gesagt hat. Und ja, wir haben dann danach ja dann beim Davis Cup auch zusammengespielt und Boris war auch immer beim Davis Cup dabei zu der Zeit, ne? Und da haben wir auch viel von ihm gelernt auf dem Trainingsplatz, in den Gesprächen, beim Dinner und so, war echt los, hat ein paar Stories ausgepackt.
Ich habe mir einen Satz notiert, den er nach eurem zweiten French Open Sieg über euch gesagt hat. Und wir behalten im Hinterkopf, dass das der Mann ist, der dich in erster Linie so vom Tennis fasziniert hat, wie du es vorhin gesagt hast. Der hat über euch gesagt, einen Grand Slam Titel zu gewinnen ist schwer genug. Ihn zu verteidigen ist eigentlich unmöglich. Das ist doch eigentlich der größtmögliche Ritterschlag, den man sich abholen kann, oder?
Ja, ich glaube, ich weiß auch noch, er hat auch zu uns gesagt, so, das eine Mal gewinnen, das ist schon schwer genug, aber es zu verteidigen ist eigentlich noch schwerer, ne? Oder bist fast unmöglich, ne? Weil dich natürlich alle kennen jetzt und wir waren nicht mehr die Jäger, wir waren im zweiten Jahr die Gejagten und alle wollten uns schlagen und das haben wir auch gemerkt, ne? Aber wir haben dann einfach, klar, es ist natürlich schon echt ein Ritterschlag von ihm, das zu hören und das läuft einem wie so
wie Öl den Hals runter, glaube ich.
Ich weiß, also fällt mir jetzt kein gutes Sprichwort ein.
Es ist wohltuend.
Ja, es ist tut gut zu
eigentlich
hören,
Eigentlich müssten wir jetzt an der Stelle hier den Podcast beenden, weil jetzt ist die Cinderella-Story perfekt, ne? Also Full-Circle-Moment, der Mann, der dich zum Tennis gebracht hat, verpasst dir diesen Ritterschlag. Das Leben spielt aber leider nicht so. Mhm. Ihr wart ja wirklich, Kevin und du waren ja schon, ihr wart das Aushängeschild im Doppel, ne? Das war eine große Love Story, wenn man so will. Und dann habt ihr euch getrennt. Und das hat schon auch noch mal ein ziemliches Peng gegeben irgendwie in der deutschen Tenniswelt auf jeden Fall. War das ein Prozess, dass man auf der Tour eh schon links und rechts so ein bisschen schaut, ah, vielleicht ist da jemand, mit dem ich noch besser sein kann. War das eine Sache, wo ihr gesagt habt, nee, der geht mir jetzt so auf den Sack, ich möchte nicht mehr. Wie ist das Ganze zustande gekommen, dass ihr gesagt habt, ab nächster Saison mit jemand anderem?
Ach, die Story ist eigentlich schnell erzählt. Es war einfach, wir haben 4 Jahre zusammengespielt, ne? Und dann haben wir einfach beide gemerkt, so, hey, es wäre nicht schlecht, mal einen Tapetenwechsel zu machen, ne? Wir hatten da eine schwierige Phase in der Zeit, haben dann irgendwie ein paar Mal früh verloren. Ich weiß noch, US Open, 2. Runde, war ein bisschen enttäuschend verloren. Und dann hatte Kevin direkt in meiner Verletzungsphase 2021 hat Kevin halt Davis Cup gespielt mit Tim Pütz. Ja. Die haben dann öfters mal zusammengespielt und haben auch jedes Mal gewonnen und so. Und dann wurden die halt noch weiterhin fürs Davis Cup Team berufen, weil ist ja auch logisch irgendwie, dass man sagt, never change a winning team, so, so in etwa, ne? Man hat sich natürlich Gedanken gemacht, so, wie soll es weitergehen und so. Ich hatte mir auch mal Gedanken gemacht, so übers Jahr hinaus, so will ich vielleicht auch mal einen Wechsel machen. Habe mich dann bewusst dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, komm, wir greifen in 23 dann nochmal an, ne? Mhm. 22 war unser letztes Jahr und dann hat aber Kevin mir so ein bisschen die Entscheidung abgenommen und hatte dann eine super Davis Cup Woche mit Tim und dann haben wir das Turnier darauf dann zusammengespielt. Er hat mir einfach mitgeteilt, dass er gerne im nächsten Jahr mit Tim das mal probieren würde und dass wir getrennte Wege gehen ab 2023, was völlig okay war, ne? Klar war natürlich erstmal kein schönes Gefühl, so, weil wir waren natürlich schon einfach, waren einfach ein geiles Team, haben uns super verstanden und hatten viel Erfolg zusammen und so. Und ich hatte mich ja bewusst dagegen entschieden und gesagt, komm, ich will nochmal mit ihm angeln und dann so, komm, lass uns doch trennen und so. War ein bisschen schade natürlich in dem Moment, aber ich habe es natürlich auch verstanden und so. Er hatte mit Tim super gespielt, jetzt 1-2 Jahre im Davis Cup und dass man auch nach 4 Jahren irgendwann mal vielleicht nochmal mit jemand anderem mal spielen möchte und mal was anderes ausprobieren möchte, ist ja völlig legitim. Die Gedanken hatte ich auch in den Jahren immer mal wieder, auch wenn es mal, ne, so, wenn es mal nicht so läuft, das ist ja klar, dass man sich mal Gedanken macht. Aber und dann habe ich dann mit ein paar verschiedenen Partnern zusammengespielt, erst mit einem Australier, John Pierce, und dann hatte ich ein paar wechselnde Partner, auch war bitter, da hatte ich eigentlich einen festen Partner mit dem Fabrice Martin, gegen den wir das French Open Finale gewonnen hatten 2019. Der hat sich aber direkt nach 4 Wochen verletzt am Ellbogen und musste quasi seine Karriere danach direkt beenden, und das war halt so ein bisschen Pech, und dann war ich so in dieser Wechselschleife so ein bisschen drin, hatte zu viele Wechsel dann leider, aber das ist eigentlich so die Story, ne? Von daher ist alles gut, war alles freundschaftlich, kein böses Blut, haben uns ja trotzdem mal jede Woche auf den Turnieren gesehen,
ja,
und haben auch bis heute ein gutes Verhältnis, also alles okay.
Lass uns trotzdem nochmal kurz dabei bleiben, weil ich mir das einfach so vorstelle, ich hatte nie diese Situation, aber es wirkt natürlich schon so ein bisschen wie so, ich gehe auf eine Party, oh, da hinten ist meine Ex und die knutscht jetzt mit dem Neuen rum. Ja, einfach um es ein bisschen greifbarer zu machen. Nur mit dem Unterschied, also ihr habt im Tennis ja jetzt nicht irgendwie, man kann immer über diese großen Emotionen sprechen und Team und bla bla bla, aber es ist ja, es hängt ja auch Geld dran. Ihr habt ja kein Fixgehalt, sondern du bist ja auch insofern in einer Co-Abhängigkeit, als dass du brauchst einen guten Doppelpartner. Du bist von jemand anderem abhängig, damit du auch deine Prämien einkassiert, weil du musst ja auch irgendwie Geld verdienen und deine Miete irgendwo zahlen und so. Und dann siehst du, wie er mit Tim Pütz abzieht. Die beiden haben dann noch ein paar ATP-Turniere gewonnen. Ist auch bares Geld. Und bei dir ist es so, okay, jetzt versuche ich es wieder mit einem Neuen, dann machen wir hier wieder 2-3 Mal. Sowas zieht doch nicht spurlos an einem vorbei.
Nein, also so wie das beschreibst, jetzt wenn wir bei der Love Story bleiben oder so, ist es so ein bisschen vielleicht so, dass irgendwie du hast eine Freundin und ein anderer Typ baggert deine Freundin irgendwie an, so, ne, und deine Freundin geht dann mit dem neuen Typen irgendwie so, ne, und macht irgendwie Schluss und so, kann man vielleicht so ein bisschen so sehen im Vergleich, aber so schlimm war es ja gar nicht, weil wir uns beide ja auch Gedanken gemacht haben, wie es weitergehen soll. Es war Ende der Saison, wir hatten dann noch ein paar Turniere zu spielen und dann geht man dann mit neuen Partnern wieder auf Tour und versucht dann eine neue gute Partnerschaft hinzubekommen, ne? Was ja Kevin mit Pütz gut hinbekommen hat. Die sind auch sehr erfolgreich die letzten Jahre. Aber ich hatte auch weitere große Erfolge dann mit anderen Partnern, ja, ne? Und so. War nochmal um ein Haar, hätte ich fast noch ein French Open Finale gespielt. Tatsächlich im Jahr darauf dann habe ich im Halbfinale der French Open mit dem Holländer Matwe Middelkoop verloren, wo wir echt gute Chancen hatten, eigentlich ins Finale zu kommen. Und habe dann auch nochmal ein paar, ne? Und habe ja natürlich auch noch super Highlights dabei gehabt, irgendwie mit Kitzbühel-Sieg, mit nochmal München BMW Open Finale gespielt, mit Struffi und so. Ist ja auch so eine Trennung, bietet ja auch irgendwie neue Chancen und Möglichkeiten, ne? Ist ja nicht immer nur schlecht und negativ. Natürlich war es irgendwie so schon eine gewisse Love Story so im Tennis-Doppel, aber es bietet auch neue Möglichkeiten, ne? Und Kevin ist auch erfolgreich mit seinem neuen Partner gewesen oder ist immer noch, ne? Und es gibt ja natürlich auch die Möglichkeit, mal es mit anderen Partnern zu versuchen. Und wir hatten natürlich schon den Gedanken, vielleicht klappt es mit jemand anderem auch sehr gut oder vielleicht noch besser, ne? Wir waren ein super Team, aber vielleicht gibt es jemanden, mit dem es noch besser klappt, ne?
Aber so. Ist auch eine Wette, ne?
Ist natürlich auch klar. Wette. Ist natürlich schon eine große Wette, aber es kann auch funktionieren, ne? Aber so ist es halt. Jeder Verlust bringt auch vielleicht irgendwas, irgendwie eine Chance mit sich und es ist alles okay, so wie es gelaufen ist, ne? Also klar, manchmal denke ich schon so zurück und denke so, boah, es war echt eine coole Zeit, hat echt Spaß gemacht. Und wenn Kevin und ich uns sehen, wir reden auch immer noch manchmal drüber, ne? Und sagen so, ey, verrückt, so was wir damals, dass wir zweimal das Ding da gewonnen haben in Paris, ne? Und wir reden immer noch gern drüber und haben uns scherzen irgendwie, ne? Und wer weiß, was in Zukunft ist. Die Tür war ja auch nie komplett zu. Ja. Vielleicht spielen wir ja auch mal irgendwann nochmal zusammen, wer weiß.
Wir machen es fix hier. Ich rufe ihn nachher an.
Ja, okay, alles klar.
Das letzte Mal, dass du so auf der großen Tennisbühne mit unterwegs warst, war ja 2025 French Open eigentlich nochmal. Und dann das nächste Mal, als man dich irgendwie im Tenniskontext gesehen hat, im Fernsehen, da warst du nicht mehr auf dem Platz, sondern da warst du als Experte auf einmal bei Eurosport. War das schon so ein bisschen, haben da schon so in der Ferne irgendwie die Karriereende-Glocken geklungen oder war das schon so der Ansatz von einer Farewell-Tour oder war das mal was du ausprobieren wolltest, um im Zweifel später nochmal darauf zurückkommen zu können?
Nee, also es ist so, bei mir ist wirklich der Plan A, ist nochmal fit zu werden und nochmal auf der Tour anzugreifen. Ne? Das ist Plan A. Plan B baue ich quasi parallel gerade so ein bisschen auf. Ne? Ich mache gerade viel Reha und plan für mein Comeback dieses Jahr dann. Ne? Ich hoffe, dass ich schnellstmöglich wieder Turniere spielen kann. Ist im Moment ein bisschen schwierig, weil das Knie immer wieder zwickt, aber da bin ich dran mit den Athletiktrainern, mit den Physios, dass ich schnellstmöglich wieder return to competition.
Wenn wir gerade über das Comeback reden, so du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. So du weißt ja, was du kannst, was du willst, aber was du auch imstande bist zu leisten. Und ich glaube, wir haben dich jetzt gut genug bis jetzt kennenlernen dürfen, dass wir merken, du bist kein Typ, der irgendwie halbe Sachen macht oder der jetzt einfach nur sagt, ja, einfach nur um dabei gewesen zu sein, das nicht. Auf der anderen Seite, mit dem Knie ist es jetzt auch nicht super wahrscheinlich, da sofort einfach wieder durchzustarten und gleich auf die Eins zu gehen. So. Was ist der Anspruch, mit dem du jetzt nochmal reinstartest?
Ja, das Ziel wird einfach sein für mich, oder das Ziel ist einfach nochmal fit zu werden, richtig, und nochmal einmal angreifen zu können. So die nächsten, ich sag mal, die nächsten 2, 3, 4 Jahre, so dass wir das sehen. Mein Ziel war es immer, doppelt zu spielen, bis ich 40 bin. Ne? Ich bin jetzt 35, also ich habe eigentlich noch 5 Jahre, habe aber allerdings auch schon ein etwas mitgenommeneres rechtes Knie leider, was man nicht unterschätzen darf. Aber es ist, glaube ich, nicht unmöglich, nochmal gut zu spielen. Aber ich habe jetzt da kein Ranglistenziel gesetzt, sodass ich gesagt habe, ich muss jetzt nochmal. Ich meine, wir haben alle Ziele erreicht, außer die Nummer 1 der Welt zu werden. Wir waren dann, ich war Nummer 8 der Welt im Doppel, Kevin 7. Wir waren das zweitbeste Team der Welt zu der Zeit. Wir wollten die Nummer 1 werden. Das haben wir leider nicht geschafft. Aber ansonsten haben wir eigentlich uns alle Ziele und Träume erfüllt, die wir hatten. Und ich würde einfach gern nochmal spielen und dann mal gucken, für was es reicht. Ne? Aber erstmal das Wichtigste ist, gesund zu sein, Spaß zu haben. Der Rest, ich habe immer gesagt, der Rest kommt dann von alleine. Ja. Ne? Und wie gesagt, mal schauen, ob's wie weit es dann nochmal reicht. Aber ich müsste dann jetzt schon von der Rangliste erstmal wieder auf den kleineren Turnieren anfangen, auch ein paar Challenger-Turniere einstreuen, um wieder mich hochzuarbeiten auf die ATPs und hoffe, vielleicht mal hier und da mal wieder eine Wildcard zu ergattern oder so. Und dann kann es auch manchmal schnell gehen.
Mhm. Wir drücken dir die Daumen. Bevor wir zum Ende kommen, lass uns noch eine kurze Schleife drehen und so eine kleine Wasserstandsmeldung vom deutschen Tennis machen, weil natürlich die Zeit, in der du auch sozialisiert wurdest und in der es wahrscheinlich die meisten Neuanmeldungen in Tennisclubs überhaupt gab, das war natürlich die 80er und Becker und Graf und dann kam lange irgendwie nicht so richtig was, was wieder daran anknüpfen konnte. Dann hatten wir so zwischen 2018 und 21 Kramis. Wir hatten, keine Ahnung, Angelique Kerber, dann ist natürlich der Dauerbrenner Golden Boy Zverev und so.
Tommy Haas, ja, also Kiefer und so. Ne?
Es gibt ein paar. Also es hat dann wieder aufgebaut, dann fallen wieder, ihr seid dann auseinandergegangen und so weiter. Irgendwie fehlt so ein bisschen über die Jahre und Jahrzehnte hinweg diese Breite in der Spitze auf diesem Niveau. Ist das eine Nachwuchsgeschichte? Ist das was mit den Verbänden zu tun hat? Warum sind wir jetzt keine der Nationen, die, obwohl es so viele Tennisvereine und so viele Förderprogramme gibt, immer ganz oben mitspielen?
Ja, ist eine gute Frage von dir. Ist eine sehr komplexe Frage auch, ne? Ich glaube, ich meine, wie du sagst, dass wir sind in Deutschland natürlich auch jahrelang immer wieder verwöhnt gewesen von früher, durch die Erfolge von Boris Becker, wie du gesagt hast, Steffi Graf, absolute Legenden, die Grand Slams viele gewonnen haben und Nummer eins der Welt waren und so. Und wir hatten dann auch mal zwischendurch eine Phase, wo wir wirklich sehr viele Spieler in den Top 100 hatten. Ich erinnere mich noch, als ich auch so in der Jugend war oder angefangen habe als Profi, da hatten wir teilweise, glaube ich, 10, 12 Leute in den Top 100, was mittlerweile nicht mehr ganz so ist.
Ich glaube, jetzt haben wir 5 oder so.
Vielleicht 5, so die Hälfte 4, oder so. Aber ich weiß noch, da hatten wir, glaube ich, mal so 10, 11, 12 Spieler in den Top 100, was schon echt gut war. Aber klar, mittlerweile, wir haben Alexander Zverev, der seit Jahren quasi das Aushängeschild ist des deutschen Tennis jetzt und seit Jahren an der, also die absolute Weltspitze, an der ganz oben anklopft und Nummer 3 der Welt ist, ne, und sich immer wieder in gute Positionen bringt, um die Nummer 1 zu werden, um Grand Slam zu gewinnen, seinen großen Traum. Und aber ja, also ich meine, das ist natürlich schon echt eine starke Leistung, aber uns fehlt halt vielleicht so diese Grand Slam Siege, ne, weil im Tennis geht's halt am Ende des Tages um die Grand Slam Erfolge, um das Größte, was du erreichen kannst, ist ja ein Grand Slam Titel oder den Davis Cup zu gewinnen oder eine olympische Goldmedaille und so. Man muss sagen, Zverev hat Olympia Gold geholt, Davis Cup ist auch immer, Davis Cup sind auch immer eigentlich relativ weit die letzten Jahre, so Halbfinale und so. Aber es fehlt vielleicht so der ganz große Wurf aktuell, ne? Aber ich sehe das gar nicht so negativ eigentlich, ne? Wie jetzt so, wie das vielleicht manchmal den Anschein macht, weil ich glaube, dass da jetzt auch aus der neuen Generation auch wieder einige gute Spieler dazukommen. Es gibt viele gute Talente. Aber ja, man muss natürlich auch so ehrlich sein und sagen, dass vielleicht so das System in Deutschland, so die Förderung vielleicht nicht ganz so gut abläuft wie in Ländern wie in Italien oder Frankreich oder so im Vergleich, ne? Die irgendwie gefühlt, da sprießen die Talente wie die Pilze aus dem Boden, so, ne? Also da ist, ich weiß nicht, wie viele Italien hat, glaube ich, über 10 Spieler in den Top 100, oder allein irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6 in den Top 30 gefühlt oder so, und Frankreich auch ähnlich und so. Und da, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, was der eine Grund ist, aber ich glaube, dass da die Vereine und die Verbände, dass ein Problem in Deutschland ist, dass wir keine wirkliche Base haben, so richtig, ne? Jeder macht in Deutschland so ein bisschen sein eigenes Ding. Man hat da ein paar gute Tennis-Academies dann irgendwie da in Oberhaching, dann da und hier und so, ne? Aber du weißt gar nicht so richtig, wo du dann wirklich trainieren sollst und wo du gute Trainingspartner hast und gute Coaches. Oft ist es ja leider auch so, dass gute Trainer, die selber, also dass gute Spieler, die ehemals sehr hoch gespielt haben, dann nicht immer Trainer werden und so, ne? Und ja, das ist einfach, glaube ich, ist nicht so einfach, ne? Es gibt vielleicht nicht so wahnsinnig viele gute Trainer, und das System ist einfach nicht so einfach, ne, weil jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht, die Verbände und so, jeder hat dann so seinen Verband, aber Das, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube in Italien, Frankreich ist das irgendwie besser geregelt.
Da haben wir doch was für dich, wenn dir nach dem Karriereende langweilig wird.
Ja, ach, wer weiß. Mal schauen.
Ich kenne einen Profi, der hat mir vor kurzer Zeit, vor circa 10 Sekunden gesagt, es braucht gute Trainer.
Ja, ich meine, klar, also mir macht das schon Spaß als Trainer. Ich stehe auch aktuell immer wieder mal auch als Trainer auf dem Platz und das macht mir schon Spaß, mit den Kindern, Jugendlichen und so auf dem Platz zu stehen, die zu motivieren, und macht schon Bock auf jeden Fall. Und wer weiß, was in der Zukunft passiert.
Wir drücken dir die Daumen. Vielen, vielen Dank für die Ehrlichkeit auch. Ich weiß immer, das Thema mit Kevin ist auch nicht immer ganz so easy. Deswegen vielen, vielen Dank dir für die Ehrlichkeit.
Alles easy.
Ich entlasse dich gleich, aber davor, es gibt noch eine letzte Frage bei uns im Deep Dive. Das ist immer die letzte Frage.
Yeah.
Das ist die sogenannte Alien-Frage.
Mhm.
Pass auf.
Okay.
Stell dir vor, Aliens landen auf der Welt und sie haben überhaupt keine Ahnung, wie der Mensch, unsere Gesellschaft oder Sport oder alles, was damit zu tun hat, funktioniert. Mhm. Aber sie sehen eben Sport, sie sehen Tennis, sie sehen, wie du dich abrackerst, dein Eis aufs Knie packst und immer weiter hasselst und dich auch jetzt wieder zurückkämpfen willst. Und sie verstehen nicht, warum der ganze Hassel, warum die leiden, die schwitzen, was machen diese Menschen denn da? Wieso quälen die sich so?
Ja.
Aber du kennst dich ja offensichtlich aus, deswegen kommen sie zu dir, landen hier in Köln auf der Domplatte, landen da, steigen aus, kommen zu dir und sagen, Andi, warum das Ganze? Was antwortest du ihnen dann?
Ja, weil man einfach seiner Leidenschaft nachgehen sollte. Ne? Ich finde, man sollte einfach seinen Träumen folgen, ne? und einfach das machen, wozu man Lust hat und auf was am meisten Spaß macht und so. Ne? Und klar, wenn du siehst, wie man sich dann abrackert im Sport, nicht nur im Tennis, in anderen Sport, dann denkst du natürlich schon manchmal von außen so, ey, wofür eigentlich so, ne? Aber wenn du dann am Ende des Tages dann eine Trophäe in die Hände, in die Höhe streckst oder am Netz dann der Gegner dir gratuliert zu einem Sieg oder so, das sind so Momente einfach, die sind unbeschreiblich, ne? Und es gibt dir so ein großes Glücksgefühl, wenn du für harte Arbeit dann belohnt wirst, ne? Und ich würde denen einfach erklären, hey, wir sind ja alle irgendwie Dopamin-Junkies, so in dem Sinne irgendwie, ne? Und wollen Großes erreichen und wollen große Erfolge und wollen diese Adrenalinschübe und so. Mhm. Das ist ja wie so eine Sucht dann am Ende des Tages, ne? Auch als Profisportler so, ne? Immer wieder diese Siege zu feiern. Es ist Dopamin, es ist ja wie so eine Sucht einfach, die man da verfolgt. Ich würde einfach immer wieder sagen, so, hey, das ist einfach das, was mir am meisten Spaß macht, immer am meisten Spaß gemacht hat auch, so, deswegen kann man auch, also, das ist auch der Grund, warum die Sportler auch so erfolgreich sind, weil das einfach extrem Spaß macht und das ist nicht immer mit einfachen Erklärungen zu verstehen, ne, weil das, warum man sich dann so quält am Ende des Tages, die Leute sind verrückt, die so solche Leistungen vollbringen, also dann irgendwie, ne, wie jetzt Alcaraz, Sinner, Djokovic, ne, du fragst dich auch, warum spielst du einen Djokovic immer noch und so, aber es ist, ja, du musst auch in gewisser Weise einfach so ein bisschen wahnsinnig sein, ne, dass du das machst und so jahrelang durchziehst, ne, und ist wichtig.
Andi. Vielen lieben Dank dir. Danke, dass ihr mit am Start wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge Deep Dive. Nächsten Dienstag ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt, ab 18 Uhr auf YouTube. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke euch. Ciao.